Gesund und geistreich, der Podcast des Healthy Campus der Universität Göttingen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer neuen Ausgabe von Gesund und geistreich, dem Gesundheitspodcast des Hochschulsports der Uni Göttingen in Kooperation mit dem Healthy Campus der Universität. Wir freuen uns sehr, wieder eine neue Folge aufnehmen zu können und heute mit einem wirklich sehr illustren, einem hochqualifizierten Gast, aber an meiner Seite heute nicht nur ein toller Gast, sondern auch eine neue Co-Moderatorin, denn wir befinden uns kurz vor der Sommerpause und Josie befindet sich quasi schon im Urlaub, deswegen an meiner Seite heute die wunderbare Sabrina Rudolph aus der UMG. Sabrina, wir kennen dich schon aus anderen Konstellationen, du warst selber schon zu Gast im Podcast. Ich freue mich, dass du heute dabei bist, herzlich willkommen.
Ja, danke dir. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf, um das Interview zu führen, denn ich finde, dass wir heute einen ganz besonderen Gast da haben, den ich auch gerne einmal ganz kurz vorstellen möchte. Wir haben heute Professor Dr. Christoph Hermann Lingen zu Gast, der auch hier Mitarbeiter an der UMG ist und nicht nur Mitarbeiter, sondern er ist der Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und das bereits seit 2007 an der UMG. Er ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und auch Facharzt für innere Medizin. Also eine ganz spannende Kombination, auf die wir auch im Verlauf des Gesprächs gleich eingehen werden. Bevor wir aber gleich inhaltlich starten, Christoph, vielleicht zunächst mal die Frage an dich. Wie geht's dir denn heute eigentlich? Wie bist du in deine Woche gestartet?
Ach, danke, ganz gut. Ich bin tatsächlich vor dem Wecker aufgewacht, was ja immer ein gutes Zeichen ist, und bin heute mit dem Fahrrad aus Rohringen zur UMG gefahren, sodass ich auch ein bisschen frische Luft gekriegt habe. Übrigens auch durch die schönen Felder im Bratental. Das macht dann auch noch mal ein bisschen Freude. Und jetzt freue ich mich auf ein spannendes Gespräch.
Ja, bevor wir gleich einsteigen, inhaltlich vielleicht noch mal ganz kurz der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir heute ein anderes Aufzeichnungsformat haben. Wir nehmen nämlich quasi online auf. Erstens, weil wir uns nicht in das Tonstudio in der CES drücken wollten und gleichzeitig aber auch die zeitliche Flexibilität eines medizinischen sozusagen Direktors der UMG entsprechend berücksichtigen wollten. Deswegen sind wir heute online. Falls es da also zu irgendeiner vielleicht auch technischen Qualitätsveränderung kommt, seht es uns nach. Ich denke, der Inhalt und das Gespräch mit Herrn Professor Hermann Lingen wird das Ganze wieder aufwiegen. Sabrina, dann gebe ich jetzt an dich und wir starten mit unserem Podcast und Herrn Professor Hermann Lingen.
Ja, vielen Dank. Lieber Christoph, beziehungsweise vielleicht auch nochmal der kurze Hinweis oder der zweite Hinweis für die Hörerinnen und Hörer. Wir sind ja hier auch schon im lockeren Du, zumindest wir beiden, das ganz kurz zur Aufklärung. Wir haben ein gemeinsames Projekt begleitet im letzten Jahr als Kollegen an der UMG und genau, das ist der Grund, warum wir deshalb auch hier schon beim Du sind. Jetzt aber zu unserer ersten Frage. Vielleicht kannst du uns zunächst einmal, Christoph, ein bisschen erläutern, was ist eigentlich so der Gegenstand der Psychosomatik? Also womit beschäftigt ihr euch in deiner Klinik eigentlich tagtäglich? Und was sind so die Krankheitsbilder, die in der psychosomatischen Medizin insbesondere behandelt werden?
Ja, natürlich gerne. Grundsätzlich beschäftigen wir uns in der psychosomatischen Medizin ja nicht mit Krankheitsbildern, sondern mit Menschen, die krank sind. Und diese Menschen betrachten wir eben einfach aus verschiedenen Perspektiven, nämlich einmal aus der Perspektive, was ist da körperlich los, sei es, was die Symptome angeht, aber auch körperliche Erkrankungen mit entsprechenden pathologischen Veränderungen. Das machen letztlich ja die meisten MedizinerInnen, aber was wir eben zusätzlich tun, ist, dass wir besonderes Augenmerk einmal auf die Psyche legen, daher Psychosomatik, und was in dem Wort fehlt, wir schauen uns eben auch den interpersonellen Kontext an, also in welchen Beziehungen leben Menschen, wie funktionieren die, wie kommen die in ihrem Alltag mit der sozialen Umgebung zurecht. Das heißt also, es geht letztlich darum, diese drei Dimensionen, das Körperliche, das Psychische und das Zwischenmenschliche oder Soziale zu verbinden. Da gibt es den schönen Begriff des biopsychosozialen Modells, auf dem wir aufbauen. Und das heißt eben, wie es mal ein alter Psychosomatiker gesagt hat, dass wir nicht dem Körper weniger, sondern der Seele, und ich würde ergänzen, dem zwischenmenschlichen Umfeld mehr Beachtung schenken wollen. Das gilt nun letztlich für Menschen mit jedweder Erkrankung. Es gibt eben nicht die psychosomatische Erkrankung. Man könnte sagen, etwas provokant vielleicht, alle Krankheiten sind psychosomatisch, aber manche sind psychosomatischer als andere. Und das erklärt sich vielleicht, wenn wir uns klar machen, dass Psychosomatik nicht nur die eine Richtung, die in dem Wort nahegelegt wird, umfasst, nämlich psychische Prozesse führen zu körperlichen Symptomen oder auch Veränderungen oder Schädigungen, sondern in dem erweiterten Begriff von Psychosomatik gucken wir uns genauso die andere Richtung an. Was macht eigentlich eine körperliche Erkrankung wieder mit der Psyche und mit unserem sozialen Leben? Insofern, ja, selbst der Beinbruch, der vielleicht völlig zufällig kommt, weil uns irgendwie jemand, der nicht aufgepasst hat, in die Seite gefahren ist mit dem Auto oder was auch immer, der hat ja psychische Folgen. Der muss verarbeitet werden, kann sogar als psychisches Trauma wirken. Und insofern ist auch was, wo man erstmal sagt, was hat das mit Psyche zu tun, uns als Psychosomatikern trotzdem ein häufig wichtiges Betätigungsfeld.
Du hast gerade gesagt, ihr schaut euch das an oder ihr guckt euch das an. Was heißt das konkret? Also kannst du das etwas konkretisieren? Wie sieht so eine Behandlung ganz konkret aus?
Nun, auch das ist wieder natürlich sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. So der typische Behandlungspfad bei uns in der Klinik ist so, dass Menschen, die sich an uns wenden, zunächst mal ein ausführliches Gespräch in der Ambulanz bekommen. Bevor sie diesen Gesprächstermin bekommen, bitten wir sie aber schon mal alle vorliegenden körperlichen oder vielleicht auch Psychobefunde uns vorzulegen, rüberzuschicken, zu faxen. Die schauen wir uns sehr sorgfältig an, dass wir schon mal wissen, was ist denn da körperlich los, was sind die Voraussetzungen. Dann findet typischerweise ein Gespräch von etwa 50 Minuten Dauer statt, wo wir uns sehr genau nochmal die Lebensgeschichte anschauen, die Krankengeschichte anschauen, die Symptomatik anschauen, zu gucken, wie hängt das eine mit dem anderen möglicherweise zusammen, wo wir natürlich auch die Vorbefunde würdigen, um dann zu einem ersten Verständnis zu kommen, was könnte denn bei dem Patienten oder der Patientin los sein. Und wenn dieses erste Verständnis so klar ist, dass man daraus schon eine Behandlungsempfehlung ableiten kann, dann würden wir eben eine Behandlung empfehlen. Was es da an Behandlungen gibt, komme ich gleich drauf. Es kann aber gut sein, dass man nach auch 50 Minuten noch nicht genau weiß, was ist denn los. Und wenn es dann jetzt nichts Dringliches ist, können wir den Patientinnen und Patienten zum Beispiel empfehlen, lassen Sie nochmal das abklären oder wir klären nochmal das und das ab. Und dann wird man Schritt für Schritt sich einem Behandlungsplan annähern. Wenn es jetzt sehr dringlich ist, dann würden wir auch sagen, okay, vielleicht ist das was für eine stationäre Aufnahme, um es wirklich abzuklären. Wir haben ja mehrere stationäre Bereiche, in denen wir die Patienten dann auch über längere Zeit behandeln können. Und da findet dann sowohl körpermedizinische Diagnostik soweit nötig, als auch eine psychotherapeutische Diagnostik statt. Im Übrigen auch körperbezogene Diagnostik, also durch unsere Physio- und KörpertherapeutInnen. Also da gibt es eine ganze Menge, was wir an Diagnostik machen. Und wenn wir jetzt mal vielleicht bei dem stationären oder teilstationären Rahmen zunächst mal bleiben, dann kann so eine Diagnostik, insbesondere auch das Kennenlernen des Patienten, gut mal so in der Größenordnung 2 Wochen in Anspruch nehmen. Und nach diesen circa vielleicht 2 Wochen haben wir eine Vorstellung, was ist körperlich los, wo sind problematische Beziehungskonstellationen, wo gibt es Schwierigkeiten aus der Lebensgeschichte und Schwierigkeiten im psychischen Erleben. Und daraufhin machen wir dann einen individualisierten Behandlungsplan. Im Mittelpunkt steht bei uns als ein wichtiges Element immer die Psychotherapie. Der Facharzt heißt deswegen auch psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Und da gibt es nun wieder verschiedene psychotherapeutische Richtungen, Techniken, Herangehensweisen, die wir dann je nach Einzelfall uns anschauen können. Aber eben auch, was eine wichtige Rolle spielen, dann eben die Behandlung eventueller medizinischer Grundkrankheiten. Wenn jetzt jemand kommt mit einem Blutdruck oder mit einer Herzschwäche oder mit einer entzündlichen Darmerkrankung, muss das natürlich behandelt werden. Wenn wir Menschen haben mit einer ausgeprägten Essstörung, beispielsweise mit einer ausgeprägten Magersucht, ist natürlich wichtig zu sehen, dass die wieder Gewicht zunehmen oder zumindest erstmal nicht weiter abnehmen. Das ist häufig ein schwieriger Prozess. Also da müssen wir sehr auf das Körperliche schauen. Wir haben immer wieder Patienten mit chronischen Schmerzzuständen, da geht es auch um Haltung, um Physiotherapeutisches. Aber dann geht es eben auch um so komplementärtherapeutische Elemente, wie beispielsweise ein anderes Gefühl zu seinem Körper zu entwickeln im Rahmen von Körpertherapien, also sowas wie wie Tanztherapie oder konzentrative Bewegungstherapie, die da eine Rolle spielen können. Es gibt als wichtiges Element in der stationären Therapie die Kunsttherapie, wo es Menschen häufig gelingt, in gestalterischer Weise Dinge auszudrücken, die sie vielleicht erstmal noch nicht in Worte fassen können. Aber da kriegen wir einen guten Eindruck, welche Bilder haben Menschen von sich, von ihrem Leben, von ihren Mitmenschen, manchmal auch von ihrem Körper. Also da ergänzen sich viele Dinge. Zusätzlich gibt es dann noch sowas wie Entspannungstrainings, edukative Sitzungen, wo Menschen also über bestimmte Krankheitsbilder in der kleinen Gruppe aufgeklärt werden. Und wo ich Gruppe sage, ganz wichtig, ein ganz wichtiges Wirkelement solcher stationärer oder teilstationärer Behandlung ist tatsächlich das Zusammenarbeiten in der Gruppe der Patientinnen und Patienten, die mehrere Wochen gemeinsam in einem relativ engen Raum miteinander verbringen, also nicht in einem Zimmer natürlich, sondern in einem Stationsflur. Und da zeigen sich viele der Schwierigkeiten, die Menschen im Alltagsleben haben, eben auch wieder in der Patientengruppe und können dort therapeutisch dann analysiert und beeinflusst werden. Und zusätzlich können die Patientinnen und Patienten aber auch ihre Mitpatientinnen und Mitpatienten als wichtige Lernmodelle nehmen, weil jeder irgendwie ja schon wieder so seine, ihre Möglichkeit gefunden hat, mit der Problematik umzugehen. Und da können sich die anderen durchaus auf was abgucken. Die fühlen sich verstanden, weil Menschen da sind, die vielleicht in einer ähnlichen Lebenssituation für sich schon mal so kleine Lösungswege gefunden haben.
Ich würde mich gerne nochmal in dieser komplexen Situation, die Sie gerade beschrieben haben, Psyche und Körper in wechselseitigen Beziehungen, also sowohl als auch, mal mit der Fragestellung ein bisschen näher beschäftigen, welchen Einfluss hat eigentlich unsere Psyche auf die Entstehung von Krankheiten. Ich denke immer wieder, gerade auch im Bereich von Studium, von Arbeit, aber auch von sozialen Beziehungen, von Familie, von Settings insgesamt, kommt es immer wieder zu stressigen Situationen, auch zu Situationen, in denen vielleicht Beziehungen gestört sind. Welchen Einfluss hat das eigentlich auf die Entstehung von Krankheiten aus der Perspektive der Psychosomatik?
Das ist natürlich eine total wichtige Frage und es ist eine Frage, die sich die Psychosomatik ja schon seit jeher gestellt hat. Sigmund Freud hat damals von diesem rätselhaften Sprung vom Psychischen ins Körperliche gesprochen. Aber die Forschung der letzten 50, 60 Jahre hat da doch sehr viel enträtselt. Grundsätzlich können wir natürlich erstmal sagen, es gibt ja auch psychische Krankheiten und es ist ganz klar, dass viele dieser psychischen Krankheiten durch psychische Konflikte, Stressfaktoren etc. mitbedingt werden.
Ganz also so einfach ist wie eine Depression zum Beispiel.
Eine Depression, eine Angststörung oder dergleichen. Wobei es auch da ja nicht so einfach ist und da soll bitte nicht der Eindruck entstehen, Stress führt automatisch zu Krankheit. Das ist nicht so. Die meisten von uns haben Stress und Gott sei Dank werden die meisten davon nicht oder nur sehr selten krank. Sondern es geht eben wirklich darum, welcher Stress auf welchen Menschen in welcher Lebensphase trifft. Und da spielen, das weiß man heute, schon sehr frühe Prägungsprozesse eine Rolle. Auch das wussten die Psychotherapeuten so aus der klinischen Erfahrung ja auch schon seit über 100 Jahren. Aber inzwischen kann man eben auch sehr schön biologisch zeigen, wie sich beispielsweise im Mikrobiom, beispielsweise in der Epigenetik schon in den frühen Lebensphasen Veränderungen anbahnen, wenn Menschen unter widrigen Lebensbedingungen aufwachsen. Und diese Veränderungen machen dann möglicherweise lebenslang anfällig für die Stressfaktoren, die dann im Alltag immer wieder auf einen zukommen, sodass es manche Menschen gibt, die haben einfach dann aus der zum Teil der Genetik, aber eben auch aus ihrer frühen biografischen Entwicklung eine erhöhte Stressanfälligkeit und neigen dann zu verschiedenen psychischen und körperlichen Krankheiten. Und damit war jetzt eine lange Vorrede, will ich mal ein bisschen konkreter machen. Grundsätzlich ist es eben so, dass Menschen auf einen Stressfaktor mit zwei Weisen reagieren können. Eine Weise ist, wie ich mich verhalte, um den Stress zu bewältigen. Und da gibt es eben gesundheitsförderliche Arten, also zum Beispiel eine äußerliche Stressquelle auszuschalten, einen Konflikt mit jemandem zu klären, seinen Ärger vielleicht auch mal zu zeigen, wenn man sich ärgert, um sich auch zu behaupten und sich in der schwierigen Situation durchzusetzen. Aber es gibt eben auch sowas, was wir dysfunktionale Stressbewältigungsstrategien nennen. Das heißt also zum Beispiel, Suchtmittel zu konsumieren, um sich zu betäuben, und zu den Suchtmitteln zählen natürlich neben den illegalen Drogen Alkohol, Tabak, sehr häufig. Ne? Tabak ist ja nun eine der ganz massiven pathogenen Noxen, denen wir im Alltag ausgesetzt sind. Dazu zählt aber auch unangemessenes Essen, also das Frustfressen, was ja jeder so kennt als Begriff, kann natürlich auch über Übergewicht, Bluthochdruck und so weiter zu vielen, vielen Krankheiten führen. Das heißt, wir haben so eine Schiene, wo über ungünstiges Stressverhalten Menschen in Risikokonstellationen reinkommen, die dann über die Verhaltenskonsequenzen, den Tabakrauch, das zu viele Essen, den Alkohol, die illegalen Drogen oder auch vielleicht über einfach die Vernachlässigung der eigenen Körperpflege und der eigenen Gesundheit dann zu Krankheiten führen. Das wäre sozusagen die eine Schiene. Die andere Schiene ist die, die wir so als psychobiologische Schiene kennen. Das heißt also, Stress ist ja etwas, was sich nicht nur im Kopf abspielt. Eine Depression spielt sich nicht nur im Kopf ab, sondern ist im besten Sinne eine psychosomatische Erkrankung, weil sie mit einer ganzen Reihe biologischer Veränderungen im Organismus einhergeht. Diese biologischen Veränderungen machen entwicklungsgeschichtlich ja durchaus Sinn. Nicht? Wenn wir uns vorstellen, unsere Vorfahren, die früher in einer unwirtlichen Umgebung gelebt haben. Einmal gibt es auch sehr spannende neue Befunde, wenn die alleine waren sie viel gefährdeter, als wenn sie in ihrer Peer Group waren. Da konnte man sich gegenseitig schützen. Da musste man zwar vielleicht sich davor schützen, sich mit Viren anzustecken. Das gab es auch damals schon. Da wird dann eine bestimmte Art von Immunreaktion gefördert, die dafür sorgt, dass man sich nicht so leicht mit Viren ansteckt. In der Situation, wo man aber alleine ist oder sich alleine fühlt, da werden ganz andere körperliche Reaktionen benötigt. Nämlich das, was man im breiteren unter Kampf- oder Fluchtreaktion bezeichnen kann oder was man jetzt in der neueren Forschung auch als sogenannte Conserved Transcriptional Response to Adversity bezeichnet. Das heißt, eine genetische Ablesestrategie, die insbesondere es einem ermöglicht, unter widrigen Bedingungen zu überleben. Dafür braucht man zum Beispiel, wenn wir beim Immunsystem sind, eben eher solche Immunreaktionen, die gegen die Abwehr von bakteriellen Infektionen helfen. Denn die entstehen zum Beispiel, wenn ich mich im Kampf verletze. Das heißt also, wenn ich mit einer feindlichen Horde oder mit einem wilden Tier kämpfe, brauche ich erstmal kämpfen oder fliehen. Das heißt, der Kreislauf muss aktiviert werden, der Blutdruck geht hoch, der Puls geht hoch, das wird maximal Energie bereitgestellt, werden Stresshormone freigesetzt und das führt dazu, dass ich überhaupt erstmal die akute Kampfsituation überlebe oder eben vor dem Kampf davonlaufen kann. Wenn ich mich jetzt aber im Kampf verletze, dann brauche ich zunächst mal eine Reihe anderer Reaktionen. Nämlich, ich muss erstmal erreichen, dass sich eine Wunde schnell wieder verschließt, damit ich nicht verblute. Dadurch wird das, oder dafür, zu diesem Zweck hat die Natur uns so angelegt, dass wir unter Stress klebrigeres Blut bekommen, damit das nämlich solche Verletzungen schneller verschließen kann. Und wenn ich jetzt nicht verblutet bin, dann muss ich sehen, dass ich irgendwie die Bakterien wieder loswerde, die durch so eine Kampfwunde in den Organismus gelangt sind. Dafür muss ich eine Entzündungsreaktion in Gang setzen. Das wissen wir unter Stress oder bei der Depression, werden solche Entzündungsreaktionen verstärkt aktiviert. Das heißt also, wir haben eine vegetative Akutreaktion, Kampf oder Flucht, dann haben wir eine Reaktion der Blutgerinnung, wir haben eine Reaktion der Entzündung und all das zusammen hilft uns in der akuten Stresssituation, so einen Kampf zu überleben. Aber in der heutigen Gesellschaft, wo wir ständig in virtuellen Kämpfen sind, mit irgendwelchen Arbeitsnormen, mit nervigen Nachbarn, mit Chefs, die uns irgendwie zu viel abverlangen, dann werden diese Stressreaktionen immer wieder getriggert. Und immer wieder werden die Blutplättchen klebriger, immer wieder werden Entzündungsreaktionen ausgelöst, immer wieder wird das Herz-Kreislauf-System zur Hochleistung getrieben und wird dann ja sozusagen diese Energie auch nicht los, sondern dann bleibt das in Form von erhöhtem Blutdruck in den Gefäßen, die sich dann mit der Zeit verändern und das führt eben dann zum Beispiel zur Herz-Kreislauf-Erkrankung.
Ganz wichtiges Stichwort, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Du bist ja auch ein ausgewiesener Experte auf dem Bereich der Psychokardiologie, hast sogar das Lehrbuch der Psychokardiologie herausgegeben. Könntest du uns da ein bisschen aufklären, was gibt es da ganz konkret für Zusammenhänge? Und vielleicht, ich habe es an einer Stelle gelesen, die sogenannte Psyche-Herz-Spirale. Vielleicht kannst du uns den Begriff auch noch einmal kurz erklären.
Ja, ich habe ja gerade schon viel über Psychosomatik und wie wir sie uns allgemein vorstellen, erklärt. Und letztlich bezieht sich die Psychokardiologie eben auf ganz ähnliche grundlegende Mechanismen, aber beschäftigt sich mit Menschen, die entweder an Herzerkrankungen leiden oder Risikofaktoren haben und möglichst nicht erst an den Herzerkrankungen leiden wollen. Und schließlich auch an Menschen, die Herzbeschwerden haben, für die sich keine ausreichende körperliche Ursache finden lässt, die aber trotzdem sehr in Angst und sehr in Not kommen, häufig auf der Notaufnahme landen, weil sie immer wieder befürchten, sie würden einen Herzinfarkt bekommen. Und gerade dieses Thema Befürchtung, dieses Thema Ängste, das hängt eben sehr eng mit dem Thema Herz zusammen, nicht? Also Ängste, da kommt eng dann wieder assoziativ in den Raum, oder Angina pectoris, Brustenge, ein ganz ähnliches Wort wie Angst, ja, schon vom Wort her. Und selbst die alten Ägypter wussten das schon, dass es da so ein Syndrom gibt, das einerseits mit Herzbeschwerden, andererseits mit Ängsten einhergeht, findet man schon auf dem Papyrus von vor 3500 Jahren. Also da gibt es gefühlt einen sehr engen Zusammenhang. Ja, das Herz schlägt uns zum Halse heraus oder was auch immer. Und das gibt eben auch wissenschaftlich inzwischen gute Belege, dass dieser Zusammenhang real ist. Fängt ja an, wo auch immer. Das ist so ein bisschen so eine Spirale, die irgendwo anfangen kann. Entweder ich habe Angst, ich merke, mein Herz schlägt schnell und stark. Zunächst mal eine völlig normale Reaktion. Wenn ich aber in meiner Lebensgeschichte vielleicht die Erfahrung gemacht habe, dass jemand schon mal in meinem nahen Umfeld, Angehöriger, guter Freund, in so einer Situation einen Herzinfarkt oder eine andere schwierige Komplikation erlitten hat, dann liegt die Befürchtung, nicht immer ganz fern zu sagen, Mensch, das könnte mir ja auch drohen. Und jetzt schlägt das Herz stark, vielleicht ist das ein Vorbote für einen Herzinfarkt. In dem Moment, wo ich mir diese Sorgen mache, schlägt das Herz natürlich noch schneller und dann komme ich in so einen kurzfristigen Spiralzyklus rein, wo aus ein bisschen Angst und ein bisschen Herzklopfen dann immer mehr Angst und immer mehr Herzklopfen bis in so eine klassischen Panikattacke führt. Es gibt aber auch den langen Zyklus, den wir da beobachten. Also fangen wir jetzt mal andersrum an. Ein Mensch hat einen Herzinfarkt gehabt, warum auch immer. Häufig spielt Stress im Vorfeld eine wichtige Rolle und die Mechanismen, über die wir gerade gesprochen haben. Aber das lassen wir mal ganz dahingestellt sein. Allein die Tatsache, einen Herzinfarkt zu haben, ein so zentrales Organ wie das Herz ist ja für uns alle nicht nur in der Fantasie, sondern auch in der Realität ist, bedroht zu erleben, kann zu einer tiefgreifenden Verunsicherung führen. Oder es gibt Kollegen, die sagen so, das muss eigentlich zu einer tiefgreifenden Verunsicherung führen. Manche Leute schieben das beiseite und wollen sich damit nicht auseinandersetzen. Aber grundsätzlich kommt eigentlich niemand daran vorbei, wenn er am Herzen erkrankt ist, sich auch mit Fragen wie Endlichkeit, Sterblichkeit, Todesbedrohung auseinanderzusetzen. Und solche Befürchtungen können sich wieder festsetzen und können sagen, bei jedem kleinen Herzstolperer, den man auch mal haben darf, schon als Gesunder und auch erst recht, wenn man mal einen Herzinfarkt gehabt hat, kommt dann wieder die Befürchtung, Hilfe, es könnte ja wieder ein Infarkt drohen. Und dann haben Menschen gehört, der zweite Herzinfarkt sei angeblich dann immer tödlich, was Unsinn ist, aber natürlich ist ein weiterer Herzinfarkt nicht günstig. Da gibt es also eine reale Angstkomponente. Ja, klar, wer einen Herzinfarkt gehabt hat, hat in der Regel Veränderungen an den Herzkranzgefäßen. Der hat ein gewisses Risiko, wieder einen Infarkt zu bekommen. Aber diese Realangst kann dann pathologisch so überhöht werden. Wir sprechen von einer pathologischen Realangst, also einer zwar im Prinzip begründeten, aber im Ausmaß dann übertriebenen Angst, die dazu führen können, dass Menschen zum Beispiel ständig nur noch auf ihre Pulsuhr gucken. Dass Menschen dann verängstigt werden, wenn der Puls mal über 70 steigt, weil sie sagen, Hilfe, ist das schon wieder ein Vorbote. Dann kommen sie wieder in so eine kurzfristige Spirale rein. Und diese langfristige Spirale, von der ich gesprochen habe, entwickelt sich letztlich, wenn die Menschen aus der Sorge heraus, dem Herzen was Schädliches anzutun, wenn sie sich bewegen, wenn sie sich freuen, wenn sie sich aufregen, auch immer, was auch immer, alle diese Dinge zu vermeiden. Das heißt also, Menschen, die eine koronare Herzkrankheit, einen Herzinfarkt oder dergleichen haben, sollen sich ja bewegen, weil wir wissen, dass das nicht nur für das Herz-Kreislauf-System, sondern auch für die Psyche gut ist. Wenn sie aber Angst haben davor, sich zu bewegen, in eine habituelle Schonhaltung kommen, dann wird das Herz natürlich bei immer geringeren Anstrengungen immer stärker schlagen, sodass es dann sich so ein Zirkel entwickelt zwischen einerseits Herzkrankheit, Angst, Vermeidung, schlechterer Kondition und dann weiterer Ängstigung der Betroffenen.
Da kommt man nie wieder raus wahrscheinlich. Herr Professor Hermanning, ich finde das total spannend und Sie haben vorhin gesagt, Sie betrachten vor allen Dingen Menschen. Also ich höre ja auch aus Ihren Einlassungen heraus, dass Sie sehr individualisiert, sehr differenziert sich in diesen Zusammenhängen zwischen Psyche, der Genese auch in einer sozusagen vielleicht Sozialisation, in einem Prozess des Erwachsenenwerdens auch anschauen. Trotzdem vielleicht die Frage, gibt es allgemeine, generalisierte Dinge, die Sie aus einer Präventionsperspektive so aus dem klinischen Alltag heraus formulieren können? Also gibt es so allgemeine Tipps, von denen Sie sagen, also wenn man sich aus einer psychosomatischen Perspektive mit Gesundheit und Krankheit auseinandersetzt, dann gibt es zumindest vielleicht so 2, 3 Hinweise, zum Beispiel für unsere Zuhörerinnen aus den Studierenden, aber auch aus mitarbeitenden Kreisen, die Sie mit auf den Weg geben können, um sich vielleicht aus diesen psychosomatischen Kontexten heraus auch zu lösen?
Ja, da gibt es natürlich eine ganze Menge, was wir alle tun können. Und ich finde, aus meiner Sicht, vielfach geht es darum, in eine Balance zu kommen. Und zwar in eine Balance zwischen körperlichem sich was trauen, aber sich dann auch wieder Entspannung gönnen. Zwischen Kontakte suchen, auf Menschen zugehen, soziale Unterstützung nutzen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch genug für sich selbst zu sorgen. Und drittens auf der gedanklichen und gefühlsmäßigen Ebene zu seinen Emotionen auch ein Stückchen zu stehen, also zu sagen, ich darf jetzt mal traurig sein, ich darf jetzt mal ärgerlich sein, ich darf das auch ausdrücken und zeigen, weil nur dann gelingt es unserem Gegenüber zu verstehen, was mit uns wirklich los ist und angemessen darauf zu reagieren. Und dann gibt es natürlich immer noch so die Frage, wie haben wir gelernt zu denken? Das ist so eine Domäne in der kognitiven Verhaltenstherapie, die bei uns eine der Rollen spielt, neben anderen therapeutischen Verfahren, wo es darum geht zu gucken, habe ich vielleicht gelernt, immer ungünstig zu denken? Zum Beispiel, ich muss immer alles selber machen. Ja, solche Sätze, die machen natürlich Stress. Und solche stressinduzierenden Sätze immer wieder zu hinterfragen, muss ich wirklich immer alles selber machen? Muss ich mit allen Menschen gut auskommen? Muss es immer perfekt sein? Solche Dinge immer wieder zu hinterfragen und zu schauen, reicht es nicht vielleicht, wenn ich mit einem Drittel mich gut verstehe, mit einem Drittel so lala und ein Drittel, die kann ich auch blöd finden. Oder ja, ich muss nicht alles 180%ig machen, sondern vielleicht 95%ig.
Sind das Dinge, die ich in der frühen Kindheit erlerne oder überhaupt in der Kindheit und die ich im Sinne einer Ausstattung an Kompetenzen und Ressourcen dann im Erwachsenenalter habe? Oder kann ich mir die auch noch im jungen Erwachsenenalter, ich denke zum Beispiel an unsere Studierenden, kann ich das irgendwie immer noch erlernen? Also gibt es neben der Psychotherapie auch Wege, mir das konstruktiv zu erschließen, also diese Balance zu halten, dieses Neudenken oder diese Denkweisen vielleicht auch zu verändern?
Ja, also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass es eine relativ tiefgreifende Prägung in den ersten Lebensjahren oder bis hin zur Jugend hin gibt. Aber es ist natürlich nicht so, dass das unabänderlich wäre. Es gibt Menschen, die unter schwierigen Bedingungen aufgewachsen sind, die dann einfach im Leben neue Erfahrungen machen, zum Beispiel in einer gelingenden Partnerschaft oder indem sie sich beruflich auch viel, viel positives Feedback holen und die darüber dann auch die Mängel, die sie möglicherweise während der Kindheit an Zuwendung oder Schutz oder was auch immer erlebt haben, auch kompensieren können. Es gelingt allerdings nicht allen Menschen und deswegen ist die Empfehlung sehr, wenn man mit den Selbsthilfemöglichkeiten nicht zurechtkommt, sich lieber früher als später dann auch Unterstützung zu holen. Und es gibt hier gerade in Göttingen, wenn Sie die Studierenden ansprechen, ja sehr gute Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten. Einerseits die psychosoziale Beratungsstelle beim Studentenwerk, aber auch die zu unserer Klinik gehörende psychotherapeutische Ambulanz für Studierende, wo ein sehr niederschwelliger Zugang ist, über den Betroffene, auch ohne dass sie wirklich schon ernsthaft krank sein müssen, merken, ja, läuft was aus dem Ruder, ich möchte mir gerne Hilfe holen, und dann wird diese Hilfe dort auch vermittelt, entweder direkt vor Ort auch angeboten oder zumindest eine Beratung gegeben, wo kann ich das, was ich an Hilfe brauche, auch kompetent bekommen.
Wie sieht das denn, Sie haben vorhin gesagt, dass die Gemeinschaft zumindest ein Stresspuffer in der Evolution war, also zumindest dazu beigetragen hat, dass wir an bestimmten Stellen Überlebensmechanismen entwickelt haben, die vielleicht dem individuellen, dem vereinzelten Leben und Habitus entgegengestanden haben. Welche Bedeutung hat so das Soziale, die Gemeinschaft bei der Frage von psychosomatischen Befunden und oder sozusagen Problematiken? Gibt es da etwas, wo Sie sagen würden, da können wir uns auch früh schon dran orientieren, uns in sozialen Beziehungen zu üben oder diese auch aktiv zu gestalten? Spielt das eine wesentliche Rolle?
Das spielt, glaube ich, eine ganz wesentliche Rolle. Es gibt inzwischen, wie gesagt, sehr viele Studien, die zeigen, dass deprivierte Aufwachsbedingungen eben auch zu zahlreichen ungünstigen gesundheitlichen Folgen führen. Und es gibt jetzt einige Interventionsstudien, in denen man versucht hat, eben auch zum Beispiel alleinerziehenden Müttern aus sozial schwierigen Verhältnissen einfach kompetentes Erziehungsverhalten beizubringen, um darüber dann die Kinder auch wieder vor solchen Langzeitschäden zu schützen. Das ist also was, was im Prinzip schon am besten früh in der Kindheit ansetzen sollte. Aber natürlich ist auch für den erwachsenen Menschen das, was wir soziale Unterstützung nennen, eine ganz wichtige Gesundheitsressource. Also ein Netzwerk von Menschen zu haben, die einmal da sind, wenn man sie ganz praktisch braucht, die aber auch emotional erreichbar sind, wenn ich mich mal nicht gut fühle und ich kann das mit einem Freund mal eine Stunde in Ruhe besprechen, dann geht es mir in den meisten Fällen besser. Wenn ich in der Familie oder in der Partnerschaft gut eingebunden bin und die Konflikte, die da zwangsläufig immer mal entstehen, auch kompetent lösen kann, nämlich aus so einer Haltung von Respekt voreinander und Wertschätzung füreinander, dann kann ich von Partnerschaft, dann kann ich von Familie sehr profitieren. Das Gleiche gilt natürlich auch in der Peer Group. Wir haben immer wieder Studierende in unserer Studierendenambulanz. Manche müssen dann auch auf Station behandelt werden, die aus ihrer Heimat nach Göttingen kommen, vielleicht sowieso eher introvertierte Typen waren und dann in Göttingen nicht recht Anschluss finden. Und das quält manche sehr und manche kommen dann in so eine andere Spirale wieder rein, wo sie sich dann noch mehr zurückziehen, weil sie das Gefühl haben, sie können mit den ganzen tollen Hechten in ihrem Umfeld nicht mithalten oder es wird nur Unsinn gelabert, da können sie nichts mit anfangen. Und wenn man in so einen Rückzug reinrutscht, das ist ganz ungünstig. Und deswegen die Empfehlung, immer wirklich gucken, wo kann ich an meine eigene Studierendenzeit denken, wo kann ich eigentlich eine Gruppe von Menschen finden, die ein ähnliches Interesse haben, die ähnliche Hobbys haben und mit denen ich in meinem Studium, aber auch in der Freizeit dann eben Dinge anstellen kann. Also ich muss gerade denken, wir haben hier früher dann immer in den Pausen, wenn mal eine Freistunde war, so ein Volleyballnetz hier auf der damals noch existierenden Wiese vor dem Klinikum aufgebaut und haben dann eben mit 12 Leuten oder so aus dem Semester eine Runde Volleyball gespielt, dann haben wir das Netz wieder eingepackt, sind in die nächste Vorlesung gegangen. Und abends haben wir natürlich zusammen gefeiert und wir haben uns unterstützt, wenn es um schwierige Klausuren ging. All dieses gemeinsame Leben spielt eine ganz entscheidende Rolle.
Ich würde dich gerne, Christoph, zum Abschluss aus aktuellem Anlass noch zur Corona-Pandemie befragen. Das ist ja jetzt eine Situation, in der wir uns seit etwa anderthalb Jahren befinden und die sicherlich auch einen großen Einfluss auf unsere Psyche hat. Und man hört ja auch in den Medien, dass sich Menschen dadurch einfach doll auch psychisch belastet fühlen. Wie ist das aus deiner Sicht? Welchen Einfluss, glaubst du, hat die Corona-Pandemie auf unsere Psyche? Und gibt es vielleicht sogar eine Zunahme auch in Veröffentlichungen, in Studien psychischer beziehungsweise psychosomatischer Erkrankungen seit Beginn der Corona-Pandemie?
Also es ist ja völlig naheliegend, dass so eine gravierende Veränderung des gesamten gesellschaftlichen Umfelds sich auch psychisch auswirkt. Das heißt natürlich nicht, dass jeder dadurch krank wird, aber psychische Veränderung macht es bei jedem. Und das beobachten wir bei uns selber ja, ne, weil was alles nicht geht. Die Frage ist jetzt wieder, was für ein Rüstzeug haben Menschen, mit diesen Einschränkungen so umzugehen, dass sie eben das, was an der einen Stelle wegfällt, dann kompensieren können durch andere Dinge. Ja, also wenn man zum Beispiel nicht mehr auf die Party gehen kann, dass man dann eben sich einem Hobby, was man vielleicht nur zu zweit oder in einer kleinen Gruppe machen kann, auch mehr widmet. Das sind Dinge, die Menschen grundsätzlich ja erstmal als Bewältigungsmechanismen zur Verfügung haben. Und trotzdem ist es so, dass natürlich Menschen auch über das Maß des Verkraftbaren durch so eine Pandemiesituation belastet werden. Das sehen wir einmal bei Mitarbeitenden in Kliniken, die natürlich ganz konkrete Befürchtungen haben, sich selbst anzustecken, überfordert zu werden durch die vielen Kranken, die vielleicht auch so das, was sie aus dem manchmal auch körperlichen Kontakt mit Patienten selbst wieder an Gratifikation bekommen, wenn man einem Patienten mal die Hand auf die Schulter legen kann und den kranken Menschen trösten kann. Das ist ja was, was durchaus auch dem Helfenden hilft. Wenn solche Dinge nicht mehr gehen, da fehlt ganz viel an Gratifikation, an positiver Rückkopplung und gleichzeitig ist es eine enorme zusätzliche Belastung. Da gibt es Untersuchungen, dass eben etwa 2/3 der Menschen im medizinischen Bereich vermehrt unter Befürchtungen gelitten haben. Über die Hälfte hat unter Stressbelastung gelitten und ein Teil dieser Belastung nimmt dann auch die Gestalt von echten psychischen Erkrankungen an. Das heißt, wir beobachten nicht nur jetzt unter dem medizinischen Personal, sondern generell eine vermehrte Auftretenswahrscheinlichkeit von Depressionen, Angststörungen und auch von unspezifischen Körperbeschwerden. Es gibt ja die Diskussion über dieses Long-Covid, also Symptome, die auch monatelang nach einer Covid-Infektion noch bestehen bleiben. Und es ist ganz klar, da gibt es biologische Prozesse, die dafür eine Rolle spielen, zum Beispiel wieder ein wahrscheinlicher aus der Ordnung geratenes Immunsystem. Aber es gibt eben auch psychologische Prozesse, die eine Rolle spielen. Eine holländische Kollegin hat vor kurzem eine sehr große Untersuchung in Holland durchgeführt und hat gefragt, wie viel Prozent der Menschen, die eine Covid-Erkrankung überstanden haben, haben denn ein Vierteljahr danach noch Beschwerden? Und da waren das tatsächlich 40%, die noch Beschwerden hatten. Dann hat sie aber geguckt, wie viele von denen hatten denn vorher auch schon Beschwerden. Und letztlich hatten 30% auch schon vorher die Beschwerden. Die wurden jetzt aber möglicherweise bedrohlicher wahrgenommen und wurden inhaltlich dann im Zusammenhang mit der Infektion gebracht. Es gab dann am Ende 10%, die haben tatsächlich neue oder andere Beschwerden bekommen. Da spielt sicherlich das Körperliche dann eine starke Rolle, aber eben auch wieder die Erfahrung, wie ich es vorhin beim Herzinfarkt gesagt habe, ich habe vielleicht gerade eine lebensbedrohliche Erkrankung überstanden und dann geht sowas wie Grundvertrauen in den Körper verloren und so ist wieder so typisch psychosomatisch Körperliches, was dann natürlich eine Rolle spielt, mit dem Psychischen, ja, wie erlebe ich das, erkrankt gewesen zu sein und mit dem Zwischenmenschlichen, ja, wie ist das, wenn ich in so einer Situation auch noch von meiner Familie, von meinen Freunden abgeschnitten war, irgendwo auf einer Intensivstation gelegen habe, wo ich keinen Besuch kriegen durfte. Aber dann gibt es eben auch über die, die selbst erkrankt sind oder die, die professionell mit Erkrankten zu tun haben, einfach all die ganzen Menschen, die jetzt in einer schwierigen Lebensphase sind, wo man vielleicht eben gerade zum Studium in eine Stadt gekommen ist, da will man Leute kennenlernen. Viele Leute würden das ja auch normalerweise tun, aber nun geht es nicht, weil das nur online stattfindet. Also da gibt es sicherlich vulnerable Gruppen, die durch ihre ganz konkrete Lebenssituation besonders hohes Risiko haben, mit so einer Einschränkung schlechter zurechtzukommen als andere, die in ihren stabilen Lebenszusammenhängen leben, die auch materiell jetzt nicht unter Not leiden und die das dann vielleicht auch ganz gut wegstecken können.
Deshalb hoffen wir auch sehr, dass wir zum Wintersemester in diesem Jahr doch irgendwie wieder in Präsenz zusammenkommen können. Gerade für unsere Studierenden, glaube ich, ist das ein wichtiger Aspekt vor dem Hintergrund der sozialen Gemeinschaft, der Einbettung letztlich auch in die entsprechende Peer Group. Herr Professor Hermann-Ling, das war ein wunderbarer Abriss über die Psychosomatik mit vielen aktuellen Hinweisen, Tipps und Tricks. Ich nehme vor allen Dingen mit, dass es sich lohnt, immer wieder auch vielleicht innezuhalten, an einigen Stellen vielleicht auch die Beratung zu suchen, gerade wenn vielleicht auf eine Dauer auch psychische Situationen eintreten, die einem im Wohlbefinden, in der Gesamtsituation als doch dauerhaft belastend erscheinen und gleichzeitig eben auch zu versuchen, in den Strukturen, in denen man ist, sich immer wieder auch vielleicht nicht neu zu erfinden, aber doch hin und wieder mal zu hinterfragen. Ich glaube, die Psychosomatik ist für mich ein sehr, sehr spannendes Handlungsfeld. Ich würde Sie gerne noch mal einladen, um mit Ihnen über Psychosomatik, Sport und Bewegung zu sprechen, denn das haben wir heute so ein bisschen vergessen. Wir als Sportwissenschaftler und SportwissenschaftlerInnen haben ja immer ein hohes Interesse daran, unser Handlungsfeld auch zu legitimieren. Ich glaube, da haben Sie bestimmt auch noch eine ganze Menge zu erzählen. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht nochmal auf Sie zurückgreifen dürften und genau diese Thematik dann nochmal ansprechen. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen ganz, ganz tollen Sommer, Herr Manning. Sabrina, dir natürlich auch. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich hoffe, dass wir alle gemeinsam aus dieser Pandemie wieder gut herauskommen. Sabrina, was ist sozusagen dein Projekt für den Sommer, um deine psychische Hygiene wiederherzustellen? Wenn sie nicht hergestellt ist, schon.
Ja, sie ist zwar schon ganz gut hergestellt, aber ich nehme das Wort, Stichwort der sozialen Unterstützung nochmal auf, was ja irgendwie ganz wichtig ist, auch für meine psychische Gesundheit. Ich werde den Sommer, sofern die Corona-Situation es zulässt, dazu nutzen, mich wieder mit Freunden zu treffen, draußen zu sein und auch gemeinsam Sport zu treiben. Also das sind so meine Pläne und Ziele für den Sommer.
Sehr gut, Herr Meling. Ich hoffe, dass Sie auch viel Zeit finden für Ihre freundschaftlichen Beziehungen, für die sozialen Beziehungen im Umfeld und dass Sie auch vielleicht ein bisschen Zeit für Urlaub finden in Ihrem stressigen Alltag. Als Klinikdirektor ist das ja wahrscheinlich nicht ganz einfach. Gibt es Pläne oder?
Doch, es gibt eine Menge Pläne. Also erstmal vielen Dank an das Sportinstitut, dass jetzt wieder Sport für unser einen in Präsenz stattfindet. Habe ich mit Freude jetzt schon wieder zweimal teilgenommen.
Sehr gut.
Wir haben uns jetzt die ersten Male mit unseren verschiedenen Bands zum Musikmachen getroffen. Auch das macht viel Spaß. Und natürlich möchte ich auch gerne in Urlaub fahren. Wenn das denn möglich ist, werden wir das im September auch tun. Aber wenn es nicht möglich ist zu verreisen, dann gibt es auch hier in der Region Göttingen so viele tolle Flecken, die man entdecken kann, sei es, indem man sportlich da unterwegs ist oder einfach nur kontemplativ spazieren geht und auf die Natur achtet. Da finde ich immer eine Menge Ausgleich.
In diesem Sinne entlassen wir Sie und euch in den Sommer, hoffen, dass es eine gute Zeit wird mit möglichst wenig Corona-Infektionen und viel sozialen Kontakten. Vielen Dank an Sie, Herr Manling, und natürlich auch an dich, Sabrina, und alles Gute für die nächste Zeit. Wir melden uns spätestens Anfang September wieder nach der Sommerpause mit weiteren Podcasts, die wir jetzt schon vorproduzieren werden und freuen uns, dass es weitergeht mit gesund und geistreich. Herzlichen Dank.